Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
100 Tage ist die Regierung bald im Amt und die Bilanz fällt, je nachdem, wen man fragt, sehr unterschiedlich aus. ÖVP-Kanzler Christian Stocker ist sehr zufrieden und ich könnte mir vorstellen, dass mein jetziger Gast ebenfalls zufrieden ist. Aber ich werde ihn natürlich auch auf die Kritik der anderen ansprechen. Und die Rede ist von SPÖ-Parteivorsitzenden und Vizekanzler Andreas Babler. Schönen guten Abend.
Auch schönen guten Abend, Frau Daniel.
Ich stelle Ihnen die gleiche Frage, die ich Christian Stocker gestellt habe. 100 Tage Regierung bedeutet manchmal auch Zeit für Selbstreflexion. Hätten Sie im Nachhinein gesehen irgendwas anderes gemacht? Oder sehen Sie irgendwas selbstkritisch?
Ich hoffe, ich antworte jetzt nicht gleich wie Christian Stocker als Bundeskanzler. Ich glaube, wir haben vieles gut organisiert, nämlich, dass wir unaufgeregt arbeiten, dass wir ein ziemliches Arbeitspensum festgelegt haben. Natürlich gibt es immer wieder Verbesserungsabläufe, die möglich wären. Aber ich glaube, es sind alle dran, alles zu optimieren, wenn ich es jetzt so freundlich auch sagen würde. Es sind drei verschiedene Parteien. Es wird in der Koordinierung, wenn es dann um konkrete Vorschläge geht, immer Bedarf sein, das auszudiskutieren. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, auch ein bisschen positiv überrascht, dass es uns gemeinsam gelingt, dass wir das auch intern auch führen und nach außen vielleicht einmal Bilder der Politik abliefern, die weniger auf Show, weniger auf Inszenierung macht. Ich glaube, dass das auch viele honorieren und ich hoffe, dass das auch so weitergeht und den arbeiten wir gemeinsam.
Und welche Schulnote würden Sie sich selbst geben? Wir sind ja bald in der Zeugniszeit. Sie haben eine Tochter im Schulalter, Sie wissen das. Was wäre Ihre eigene Benotung?
Naja, wenn man antritt sozusagen aus einem Spektrum heraus mit einer der härtesten Budgetsituationen seit Jahrzehnten in diesem Land und wenn man sieht, was wir alles sozusagen an knapp 50, 70 Beschlüssen, die wir auf die Reihe gebracht haben, dann kann man eigentlich mit der technischen Arbeit zufrieden sein, aber das Ergebnis fehlt halt noch. Wenn wir reden über Wirtschaftsaufschwung, wir können die Vorarbeiten machen, wir können die Rahmenbedingungen schaffen, wir können anstoßen, wir können konkret in die Teuerung eingreifen, zum ersten Mal, was die Menschen jetzt jahrelang gewünscht haben, beispielsweise im Wohnbereich. Aber da ist es schwierig, eine Schulnote zu geben. Das ist ein laufender Prozess. Wenn Sie sagen, wie wird es ausgehen, dann bin ich sehr positiv, dass wir endlich eine Regierung haben, die Österreich wieder auf Kurs bringt.
Wir kommen dann noch zu den konkreten Sachen wie Mieten und Sonstiges. Ich würde aber gerne noch zu diesem großen Sparpaket kommen oder bei dem bleiben, weil das natürlich das ist, was die ersten 100 Tage dominiert hat. Jetzt sind Sie ja Parteichef der Sozialdemokratie. Sie sind auch sehr stark angetreten im Wahlkampf für die Kleineren, für die Schwächeren, für die sozial Benachteiligten. Jetzt hat der Budgetdienst des Parlaments errechnet, dass die eigentlich am meisten betroffen sind, und zwar negativ betroffen sind von diesem Sparpaket, das unterste Drittel ist. Hätten Sie da nicht mehr kämpfen müssen für höhere Beiträge von Banken, von Energiekonzernen?
Ja, ich erinnere Sie zurück, dass es wie das Budget und die Leitlinien des Budgets bekannt worden sind zu Beginn des Regierungsübereinkommens, hat es geheißen, die Sozialdemokratie hat sich voll durchgesetzt und hat die Verhandlungen gewonnen und vieles andere, weil Banken beispielsweise einen Milliardenbeitrag leisten, weil die Energieunternehmen Beiträge machen, dass Immo-Share-Deals zum ersten Mal kommen, dass Stiftungseingangssteuersätze erhöht werden, dass die Spitzensteuersätze verlängert werden. Und das zeigt schon sozusagen, wie manchmal auch andere Argumentationen kommen. Ich kann Ihnen sagen, was wirklich zählt, ist die Bewertung, nämlich, dass Sie recht haben, die Familienleistungen, Kinderleistungen sind nicht valorisiert worden, ist ein Punkt. Die Pensionisten leisten für ihre Gesundheitsversorgung einen 0,9% Aufschlag in der Krankenversicherung. Ja, ich bin ja kein Politiker-Sprechtyp, sondern benenne das klar. Aber gleichzeitig, wenn man sich anschaut, dann, was die Budgetdienstbewertung nicht gesehen hat, ist, dass wir die sozialen Dienste genau für die einkommensschwächeren Kinder ausbauen. Wir bringen ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Wir bringen die gesunde Jause in allen den Einrichtungen. Das heißt, wo besonders einkommensschwache Kinder profitieren. Und wenn man sich die Budgetsummen anschaut, die immer sehr schwierig sind für unsere Zuseherinnen und Zuseher, und man schaut sie die nächsten zwei Jahre an, dann investieren wir mehr für die einkommensschwächeren Kinder beispielsweise, teilweise in diesem Land durch den Ausbau der sozialen Dienste, die über die Maßen den einkommensschwächeren Kindern aus schwächeren Haushalten zugutekommen. Und das ist, glaube ich, die sozialdemokratische Handschrift, dass das auf dem Papier einer Zeile nicht zu bewerten ist. Aber in Wahrheit kann ich Ihnen garantieren, das ist unser Zugang, mehr Sicherheit, soziale Dienste, Ausbau, die gerade einkommensschwächeren Kindern zugutekommen. Und natürlich der große Beitrag, das haben wir versprochen, wenn alle was beitragen, auch wenn Pensionistinnen diese 0,9% Erhöhung haben, die man auch sieht auf dem Zettel, den man Monat für Monat kriegt, da müssen auch die Breiteren viel beitragen dazu, und das sind gewaltige Summen, die wir da verwirklicht haben.
Mhm. Jetzt grundsätzlich ist es natürlich so, dass man auch die Kritik wiederum von der anderen Seite hat, dass natürlich die Konjunktur nach wie vor nicht anspringt. Ganz im Gegenteil, eigentlich das dritte Jahr in Folge eine Rezession, dass man das auch seitens der Wirtschaft, aber auch durchaus von Arbeitnehmern kommt, dass man die Konjunktur weiter abwirkt. Hätte es dann nicht mehr Offensivmaßnahmen gebraucht?
Ja, ganz genau. Ich freue mich, dass Sie das auch so analysieren. Ich übernehme jetzt Verantwortung für das dritte Rezessionsjahr, wo die Hebel ja mit einem Timelag, so heißt es in der Wirtschaftsökonomie, ja verspätet eintreffen. Wir haben das immer als Oppositionspartei kritisiert, dass wir da drittes Rezessionsjahr haben, dass wir keine wirksamen Maßnahmen gegen die Teuerung ergriffen haben, die zu höheren Energiepreisen, zu höheren Wohnungspreisen geführt hat, die automatisch dann in der Folge auch höhere Lohnabschlüsse notwendig gemacht haben, damit die Menschen mitziehen können mit diesen Teuerungen. Also ich gebe Ihnen hundertprozentig recht. Natürlich hätte ich gerne mehr Offensivmaßnahmen. Ich habe diese Budgetsituation aus Sozialdemokratie auch nicht zu verantworten, aber ich übernehme Verantwortung.
Das sagt doch keiner.
Das ist die Situation dieser dritten Rezession, die mit einem Timelag natürlich kommt. Wir schauen und wir haben geschaut, dass wir miteinander Offensivmaßnahmen zustande bringen. Ich danke der Regierung sozusagen im Allgemeinen, dass wir die Notwendigkeit gemeinsam gefunden haben, dass wir trotz dieser Budgetkonsolidierung, kann man sich gar nicht vorstellen, wie gesagt, das ist ein Desaster de facto in dieser Situation, das wir übernommen haben, dass wir trotzdem Offensivmaßnahmen zustande bringen. Wir haben Offensivmaßnahmen eingestellt, die in die Beschäftigung setzen. Beschäftigung ist wichtig, konjunkturell, schafft Kaufkraft, schafft wieder mehr Menschen in Beschäftigung, volkswirtschaftlich gut, für alle gut, auch für die Pensionssicherung und für alle anderen Bereiche haben wir geschafft, Offensivmaßnahmen im Arbeitsmarktbereich zu setzen.
Aber die wirken sich leider im Moment nicht aus.
Ja, logischerweise. Man kann aber ganz schnell auch Maßnahmen setzen, die relativ schnell wirken können. Deswegen war es wichtig, dass wir Offensivmaßnahmen einsetzen, beispielsweise im Beschäftigungssektor.
Trotzdem, es haben sehr viele Wirtschaftsforscher, und Sie wissen es, also niemand wirft der SPÖ vor, weil sie waren ja nicht in der letzten Regierung für dieses Schuldenpaket. In der vorletzten auch nicht für dieses Schuldenpaket verantwortlich zu sein, aber Sie erinnern sich, es gab Wirtschaftsforscher, die haben schon in der Vergangenheit durchaus gewarnt, aber es waren auch eigentlich die Prognosen jedes Mal zu optimistisch. Jetzt gibt es ein paar Wirtschaftsexperten, die sagen, es könnte jetzt schon wieder der Fall sein. Befürchten Sie nicht, dass dieses Sparpaket am Ende nicht ausreichen könnte, wenn nämlich eben die Konjunktur nicht anspringt, wenn Deutschland als Motor vielleicht doch ausbleibt, mit dem man jedes Mal rechnet?
Ja. Die gute Nachricht ist, trotz dieser verheerenden Situation, die wir jetzt versuchen, wieder auf Kurs zu bringen, ist, dass wir endlich einen Finanzminister haben, seit Jahrzehnten, würde ich mal sagen, der die bestliche fachliche Qualifikation mitbringt, anerkannt ist und der gemeinsam mit den allen Ressortmitgliedern in der Bundesregierung, Ressortverantwortungen, wirklich gemeinsam einen sehr ambitionierten, sehr konsequenten Sparkurs vorgeschlagen hat. Der schmerzt, würde auch kein Antreten in der Regierung und hätte gerne offensichtlich Offensivmaßnahmen zu verteilen. Da wäre es Regieren leichter, aber ich lebe nicht von leichten Regierungen, sondern ich habe Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch mein Verständnis, das ist das Verständnis der Koalition. Und ja, es stimmt, das wäre eine harte Zeit, aber wir haben einen sehr konsequenten Sparkurs und ich glaube, wir haben endlich einen Finanzminister, der sich gut auskennt, auch in diesem Fach.
Okay, aber wollen Sie damit sagen, er würde rechtzeitig erkennen, falls die Prognosen falsch sind und man doch einen erhöhten Sparbedarf braucht?
Wir haben ein Budget erstellt mit 6,4 Milliarden, nächstes Jahr nochmal 2,3 Milliarden drauf, mit 8,7 Milliarden. Wir haben insgesamt eine Verschuldung, die weit zweistellig im Bereich ist, Summen, die unvorstellbar sind, haben sie auf einen Pfad konsolidiert und wir gehen davon aus, dass man mit diesem Pfad, mit den Konjunkturmaßnahmen, die wir jetzt setzen, und Sie haben recht, es ist wichtig, dass jetzt endlich eine Regierung am Zuge ist, die jetzt schon Impulse setzt, dass sie wirksam werden müssen. und Beschäftigung ist einer der Garante, aber auch Wirtschaftsimpulse, Umstieg auch in die Technologieszene, also all das, was wir mit der Industriestrategie jetzt schon vorbereiten. Und jetzt dann mag ich mir das auch so, wie wir das in der Regierung allgemein sind, nicht kleinreden lassen. Wir haben nach 70 Tagen ein Doppelbudget unter so schwierigen Voraussetzungen in Österreich zustande gebracht. Und das ist schon eine gewaltige Leistung. Ich weiß schon, man kann gerne aufschreien in der Opposition, man kann sich das anschauen. Meistens schreien die am lautesten, die auch sehr große Schuldenberge produziert haben. In der Vergangenheit.
Ein auf die Grünen?
Na, und auf die Blauen. Ne? Das waren die letzten zwei Regierungen und die dann halt einfach dann damals auch in ihren Regierungsverantwortungen die härtesten Pensionskürzungen gemacht haben. Wir haben geschaut, dass wir eine faire Verteilung finden, alle Beiträge und die breitere Schultern haben mehr. Das ist der sozialdemokratische Zugang und ein allgemein gemeinsames Bekenntnis der Regierung, dass wir dieses Land auf Kurs bringen. Mit Innovation, mit einer Konjunkturbelebung, das zarte Pflänzchen der Konjunktur, die möglich ist, aber nicht
davon
abzuwürgen.
Aber davon merkt man ja derzeit nicht. Sie wissen, die letzten, ja. Die letzten Zahlen haben schon wieder ergeben.
Höhere Arbeitslosigkeit. Na ja.
Höhere Arbeitslosigkeit.
Und jeder, der sich auskennt, weiß, wo die Fehler in der Vergangenheit liegen und wie lange es wirksam
ist. Dass wir in der Konjunktur nach wie vor Schlusslicht sind in der EU. Und Sie wissen, auch die Inflation mit 3% liegt über dem EU-Schnitt. Und auch das haben wir dem Bundeskanzler gesagt, 3% auf ohnehin schon sehr hohe Zahlen, die es einfach die letzten zwei Jahre gegeben hat, ist für viele zu viel.
Ja, ich würde das eins zu eins unterschreiben, was Sie sagen.
Aber was machen Sie dagegen?
Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir zum Beispiel sofort nach ein paar Tagen, hätte uns ja keiner zugetraut, aber für 2 Millionen Menschen die Mietsteigerungen abfangen, im Kategorie- und im Richtwertbereich, als erster Schritt, der war umzusetzen mit aller Kraftanstrengung. Das heißt, das ist eine inflationsdämpfende Maßnahme, die erspart uns auch höhere Löhneabschlüsse. Ich will es einmal vorwegnehmen, was natürlich auch gut ist, wenn wir sozusagen miteinander auch mal inflationsdämpfend eingreifen, dass 2 Millionen Menschen seit April weniger Miete zahlen, nämlich 3,13% im Durchschnitt an alle Mieten, wird sich auch inflationsdämpfend auswirken. Das sind Maßnahmen, wo ich mir vorstelle, dass Politik sehr schnell agieren kann. Das haben wir gemacht. Industriestrategien ausarbeiten, jetzt die Landeshauptleutekonferenz, wo wir auch einige Reformen auf den Tisch bringen, wo ich, oder wir gemeinsam auch nicht das Interesse haben, dass wir irgendwie langatmige Reformdiskussionen, die im Jahre Schnee irgendwann wirken, sondern wir wollen umsetzbare, klar definierte Projekte, die relativ schnell in die Wirksamkeit kommen, bei aller Komplexität dieses Themas. Eher große Aufgabenstellung, aber das ist das, was wir tun. Und wenn man sieht, dass man 70, 80 Punkte gemeinsam in diesen 100 Tagen vereinbart durchbracht und schon in Wirkung manche haben, ist das gar nicht so wenig.
Bevor ich zu der Landeshauptleutekonferenz komme und zu den Punkten, die Sie schon andeuten, möchte ich nochmal bei den Mieten, weil Sie sind ja auch Wohnminister, da geht es halt jetzt um den sozialen Wohnbau, im öffentlichen Wohnbau. Was machen Sie denn für die privaten Mieten,
die
immer mehr steigen? Was heißt das konkret für unsere Zuschauer?
Ja, ganz konkret, dass man sich Modelle der einer Bremse und auch hier entkoppeln von den Inflationsentwicklungen. Ich glaube, viele unserer Zuseher hören das ja nur in den Überschriften. Jetzt habe ich ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, was haben wir eigentlich gemacht, mit diesem Mietpreisstopp auf die Stopptaste zu drücken. Dass wir sagen, wir wollen auch für die Zukunft, nicht nur jetzt die 0% Steigerung, die wir haben in diesem regulierten Bereich, für 1 Million Mietverhältnisse eine wahnsinnige Zahl. 2,2 Millionen Menschen, die profitieren.
Die
für nächstes Jahr maximal 2%. Und dann haben wir es entkoppelt auf ewig sozusagen. Jedes Mal, wenn eine Inflationsentwicklung gekommen ist, ist Wohnen teurer geworden. Mhm. In den letzten drei Jahren um 25%. Viele unserer Menschen, die uns zuschauen, haben nicht mehr gewusst, wie sie sich die Wohnung leisten können. Und dann sind noch die Betriebskosten durch die Energiekosten und viele andere auch noch mal mitgestiegen. Und jetzt haben wir vor, in einem sehr komplexen Bereich, der einige Gesetzesmaterien umfasst, nämlich auch in dem sogenannten unregulierten Bereich, im freien Bereich, eben solche dämpfenden Modelle zu entwickeln. Da sind wir mit Hochdruck dran. Sie sprechen hier mit Parteivorsitzenden der Sozialdemokratie. Wir haben es vereinbart im Regierungsprogramm und wir arbeiten es aus. Es ist ein 5-Jahres-Programm. Ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Monaten Spruchkraft kriegen. Das ist der Hochdruck, an dem wir arbeiten.
Sie haben jetzt schon die Landeshauptleutekonferenz angesprochen am Freitag in Salzburg. Da scheinen sich die drei Parteien, also ÖVP, Sie und die NEOS, durchaus einig zu sein, in drei Feldern Reformen anzugehen. Energie, Gesundheit und Bildung, wenn ich es richtig verstanden habe, mit den Landeshauptleuten. Kommen wir mal zur Energie. Da hat der Christian Stocker gemeint, da sollen die Energiepreise im Herbst sinken. Aber wie konkret?
Ja, würde ich jetzt nicht vorgreifen. Wir haben morgen eine gemeinsame Beratung mit den Landeshauptleuten. Natürlich haben wir vorberaten. auch Modelle, wie das wirken kann, aber es ist schon eine Respektfrage, dass wir morgen miteinander das diskutieren, auf der Ebene, wie wir zu diesen Zielsetzungen kommen. Wir haben uns committed darauf, auf diese drei
Bereiche. Man braucht nämlich die Länder, weil viel im Landes
ist in Österreich ist das
Kompetenz ist.
Natürlich oft eine Mischung zwischen Bundes- und Landeskompetenzen. Wir wollen dort, wo es möglich ist, auch Synergien finden. Ein gemeinsames Interesse sollte ja vorhanden sein, nämlich dass Energiepreise beispielsweise sinken, dass die sozusagen die Patientenlenkung besser funktioniert. Was heißt das? Dass Menschen einfacher Termine kriegen, das ist eine Kernforderung der Sozialdemokratie, dass wir im Gesundheitsbereich sozusagen die Wartezeiten verbessern und bessere Termingarantien anbieten können in kürzerer Zeit. Und in der Bildung haben wir auch einige Synergieeffekte, wo wir gemeinsam vorwärts gehen wollen. Und was ist der Nebeneffekt? Und Sie werden das vielleicht dann einmal in zwei Monaten kritisieren, dass es noch nicht ganz schnell spürbar ist, aber dass es auch zu Einsparungen kommt, strukturell in der Folgewirkung, wenn man Synergien macht, wenn man Doppelgleisigkeiten abschafft. Das sind Forderungen, die wir schon sehr lange haben. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auch vom Problembewusstsein. Es gibt gemeinsame Interessen.
Ich würde gerne beim Gesundheitsbereich bleiben, weil das natürlich auch ein Bereich war, den Sie im Wahlkampf auch stark betont haben. Und das ist ja auch ein großer Bereich. Und da sind sich eigentlich alle Experten einig. Wenn es da keine vernünftige Gesundheitsreform gibt, wird man das Gesundheitssystem, so wie es jetzt ist, nicht wirklich aufrechterhalten können. Sie haben jetzt schon Synergien angesprochen, aber das bedeutet meistens Finanzausgleichverhandlungen, wo der Bund zahlt, damit die Länder das noch da stemmen können, ihre Leistungen, aber die selten Kompetenzen abgeben wollen. Wie wollen Sie denn so eine Vereinheitlichung jetzt schaffen?
Ja, ganz konkret verhandeln und Projekte haben, die auch verwirklichbar sind und die auch zeitlich verwirklichbar sind in einem Kontext. Ich mag nicht über die Finanzausgleichsverhandlungen, die in ein paar Jahren sozusagen zur Wirkung kommen, reden. Wir brauchen jetzt ein Bewusstsein, dass wir möglichst schnell zu konkreten Maßnahmen kommen. Und wir wollen sie auch spürbar machen, dass Menschen auch begreifen, was Sinn von solchen Verhandlungen ist, dass auch was rauskommt, was man wirklich nicht mit Absichtserklärungen, sondern in einem konkret definierten Zeitraum. Und wie gesagt, also wir werden das auch verhandeln mit den Landeshauptleuten und wir werden nachher auch öffentlich kundtun, welche Modelle in was für einem zeitlichen Rahmen wie umgesetzt werden.
Wen Sie auch brauchen, ist die österreichische Gesundheitskasse. Sie wissen, denen fehlt auch Geld und da sind schon Leistungskürzungen geplant.
Ja, danke an die damalige Regierung mit der Patientenmilliarde. Also es ist wirklich
heute die blaue Gesundheitsministerin.
Damals. Ja, für alle, die sozusagen gerne FPÖ-Sachen lesen, einmal nachzudenken, warum wir jetzt dann beispielsweise 0,9% bei Krankenversicherungsbeiträge bei Pensionisten erhöhen, damit die Gesundheitsversorgung gesichert wird, damit man das Loch ihrer blauen Patientenmilliarde, die ja Minus war, nämlich genau in diesem Ausmaß, auch stopfen können, damit wir in Zukunft auch gemeinsam alle Arzttermine haben in diesen Fragen.
Aber im Moment schaut es danach aus, dass es in Zukunft eher Leistungsminderungen gibt. Sie wollten eigentlich Leistungsplus haben, dass eher...
Überhaupt nicht schaut es aus. Also ich habe einen Grundanspruch in der Politik und das ist der Zugang auch der Bundesregierung. Natürlich wollen wir Leistungen aufrechterhalten und verbessern sogar. Also wenn ich darüber spreche, dass wir nachdenken, wie wir Patientenströme, das ist ein technischer Ausspruch, besser lenken können, dann soll es ja zu einer Verbesserung kommen, dass man auch zielgerichtet gut Termine vermitteln kann und beispielsweise auch gesichert auch Termine bekommt in einer absehbaren Zeit. Das ist ein Anspruch. Es ist keine SPÖ-Alleinregierung, hätte ganz andere Vorstellungen gehabt. Da hätte es eine angemessene Vermögensbesteuerung gegeben, dann hätte man ein Finanzierungsproblem, dass man nicht so große Sparkonsolidierungen auf der breiten Masse hätten. Aber das spielt sein. Wir haben gemeinsam uns auf einen guten Kompromiss committed, wo alle gemeinsam dazu beigetragen haben, andere Parteien andere Prioritäten haben, aber gemeinsam bringen wir dieses Land in all den Bereichen von Industrieentwicklung, Gesundheit, Bildung, bis zur Energie wieder auf Kurs. Und das sind konkrete Projekte und ich glaube, es kann sich auch sehen lassen, was wir in diesen 100 Tagen auf die Reihe gebracht haben.
Aber falls in den nächsten 100 Tagen die österreichische Gesundheitskasse oder wer auch immer zu Ihnen kommt und sagt, es geht sich aber nicht anders aus, dann muss es die Leistung gekürzt werden, was machen Sie dann?
Lösungen finden und suchen. Also ich glaube, in meinem Leben habe ich auch einen Zugang gehabt, in schwierigen Situationen immer Verantwortung zu übernehmen, aber wenn man nicht selber verantwortlich ist für die Situation, das ist ein Leitspruch, den habe ich ganz persönlich, den hat meine Regierungsfraktion, die Sozialdemokratische, und den hat die gesamte Regierung. Und das gilt vom Bundeskanzler bis zu allen Regierungspartnern. Wir wollen Lösungen arbeiten. Man kann gerne krank jammern, man kann gerne hochjazzen, man kann gerne eskalieren, man kann gerne dann Inszenierung und Show- und Ankündigungspolitik haben, aber denkt man, kommen auch über die letzten Regierungen, das haben wir eigentlich alle genug gesehen, sondern wir arbeiten relativ unaufgeregt, muss man auch sagen, es gelingt eigentlich ganz gut und schauen, dass wir ein Modell nach dem anderen schnell auf den Weg bringen, weil es gibt viel zu tun in diesem Land.
Aber die Stimmung in dem Land ist trotzdem nach wie vor schlecht. Mhm. Egal, welche Umfrage man sich auch anschaut. Erstens ist die Bewertung der Regierungsarbeit nicht gut. Das ist einfach so. Und das Zweite ist, es führt eigentlich die FPÖ, je nach Institut, aber in allen Instituten, doch mit einem großen Respektabstand zur SPÖ und ÖVP auf Platz 1. Wie wollen Sie denn diese Stimmung drehen?
Ja, dass die Stimmung nicht gut ist, ist nicht verwunderlich mit so einer Bilanz. Wie soll man einer Politik vertrauen oder Politik generell vertrauen, die so ein Resultat nach einigen Jahren auf den Tisch legt? Mir geht es darum, einfach jetzt dann nicht Umfragen zu bewerten, Stimmungen zu bewerten, sondern Vertrauen zu erarbeiten. Und das ist mein Zugang und das mache ich jetzt. Und ich kann sagen, diese Regierungskoalition ist die einzige Alternative für unser Land, wieder Fuß zu fassen. Lassen Sie mich es fast einmal also deutlich sagen. Also es gibt so viele Baustellen, die manchmal länger in der Vergangenheit liegen, manchmal kürzer in der Vergangenheit liegen. Es gibt da wahnsinnige Budgetherausforderungen. Ich kann nicht mehr tun, so wie die gesamte Bundesregierung. Und die Sozialdemokratie leistet da einen sehr konstruktiven Beitrag, jeden Tag für Tag einfach zu arbeiten.
Apropos große Budgetherausforderungen, da gibt es ja, wie Sie wissen, auch die Industriellenvereinigung, die will auch strukturelle Reformen. Das haben sie durchaus gemeinsam mit Teilen der NEOS. Da hat jetzt der Herr Knill, der IV-Chef, das Modell Dänemark angepriesen. Das bedeutet, erst mit 70 Jahren in Pension gehen. Ist das für Sie vorstellbar?
Ja, prinzipiell würde ich sagen, ich muss nicht jeden Lobbyistenverband wie den Herrn Knill auch kommentieren. Das Industriellenverband, Vereinigung ist eine Lobbyistenvereinigung, die Interessen artikuliert, ist ein gutes Recht. Wenn der Herr Knill so einen Job hat, wo er wenig belastet, länger arbeiten kann, ist er ein bisschen unbenommen. Aber ich habe schon einen Zugang dazu, dass ich schon Respekt habe vor Arbeitsleistung im Leben und das zieht sich durch alle Bereiche. Und das trifft den Bauarbeiter, es trifft die Pflegerin, es trifft die Pädagoginnen, es trifft die Menschen im Einzelhandel, die arbeiten unter schwierigsten Bedingungen, dass wir schon zur Kenntnis nehmen, dass wir noch immer ein Problem haben, nämlich dass wahnsinnig viele Frauen und Männer nicht einmal gesund zum Regelpensionsalter kommen. Wer das negiert, hat keinen Zugang zu Respekt gegenüber Arbeitsleistung und gegenüber dem Arbeitsdruck. Und mir ist lieber, und deswegen auch die Initiativen der Bundesregierung, dass wir uns vereinbart haben, dass wir das faktische, also das tatsächliche Pensionsantrittsalter, das wirklich auch erreicht wird, auch erhöhen. Dass die Leute nicht früher in den Langzeitkrankenstand gehen oder nicht mehr beschäftigt werden in der Industrie, aber vor allem in den Krankenstand gehen, dass wir schauen, dass gesundes, längeres Arbeiten möglich ist, dass wir Beschäftigungsprojekte jetzt schon auf den Weg gebracht haben für 55 plus, schon auf den Weg gebracht in dieser kurzen Zeit der Regierung. Das sichert das Pensionssystem. Umso mehr Menschen arbeiten und umso mehr Menschen wir überhaupt hinbringen, umso sicherer fürs Pensionssystem, umso besser für die Steuereinnahmen, umso besser für die persönliche Gesundheit. Also ich habe schon einen Rechtsanspruch für die Menschen, dass sie dann gesund in Pension sein können, möglichst lange in Pension auch noch leben können, gesund, und dass sie auch von einer Pension auch gut leben können. Das ist ein Anspruch und den arbeiten wir Stück um Stück um. Und wenn der Herr Knill das anders sieht, ist das eigentlich sein Problem. Aber ich habe da einen klaren Zugang auf Seite der Menschen, die jahrzehntelang hart arbeiten müssen.
Ich möchte noch zur SPÖ kommen und da zu einer Diskussion, die jetzt der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser angestoßen hat. Sie wissen, worum es geht, Europäische Menschenrechtskonvention. Da fordert er jetzt eine offene Diskussion darüber. Das ist etwas, das auch die ÖVP immer wieder angedacht hat. Sie sehen das skeptisch, oder?
Gar nicht. Peter Kaiser hat sich nachher wieder differenziert, ein paar Stunden später, dass es nicht so gedacht wird, die Menschenrechtskonvention anzugreifen. In der Regierung haben wir das letzte Woche ausgeredet, was die Qualität ist, ob jemand als Bundeskanzler einen Brief unterschreiben kann, kann ich auch machen, kann der Kanzler auch eine Initiative zur europäischen Steuergerechtigkeit von Vermögenden fordern und unterschreiben. Aber eigentlich, dass es in Zukunft geht, das sowas abzustimmen und dass das eigentlich regierungskonform sein soll. Aber das haben wir schnell und unaufgeregt ausgeregelt. Für uns ist das Thema seit eigentlich einigen Tagen wieder vom Tisch und eigentlich jetzt dann haben wir ein ganz anderes Thema.
Und Sie fürchten nicht, dass das in der SPÖ wieder anfängt, dieses Thema?
Es ist einfach auch keine politische Diskussion auf der europäischen Ebene über das. Wir haben einen Migrationspakt, das ist der entscheidende Hebel. Wir haben Geschichten in der Frage der Integration ab dem ersten Tag zum ersten Mal hergebracht. Es war ein Kernanliegen der Sozialdemokratie, was wir jetzt haben mit dem Integrationsjahr, dass die Menschen schnell Deutsch lernen, dass sie schnell am Arbeitsmarkt zugänglich sind. Also wir haben auch Erfolge, dass man nicht nur 25 Jahre über Integration sich beschwert, sondern dass man Integration ermöglicht. und einfordert. Und diese beiden Punkte, zu denen stehen wir, ist die sozialdemokratische Handschrift, die in diesen Tagen ja auch sehr stark medial war, endlich einmal auch die Integration voranzubringen, sich nicht nur über zu beschweren, über alles, was negative Auswirkungen sind.
Mhm. Sie sind ja auch Medienminister und dort der Staatssekretär der NEOS, der Sepp Schellhorn, unlängst in Badehose Werbung für eine neue Medienplattform gemacht. Finden Sie das adäquat für einen Staatssekretär?
Ich versuche es diplomatisch zu beantworten, weil ich mir denke, ich würde es nicht machen. Und alles andere würde ich sagen, laden Sie einen ein Studio, er wird sicher Gründe haben und Argumente dazu haben. Aber ich bewerte nicht einen Kollegen von mir, was er tut. Das ist auch vielleicht ein neuer Stil. Man kann ihn einladen und ihn fragen, da wäre er der richtige Adressat.
Trotzdem muss ich Sie noch mal fragen, weil er gilt schon ein bisschen als Hoppala-Staatssekretär, kann man so sagen. Als erste die Geschichte mit seinem Dienstauto, Audi A8 statt Audi A6, dann die Vergrößerung seines Büros, dann jetzt das. Schaden diese ganzen Hoppalas nicht der Regierung in einer Zeit, wo eh schon die Stimmung so angespannt ist?
Ich glaube, die Regierung hat ein hohes Arbeitstempo, gibt die großen Aufgaben an und das ist das, auf das ich mich konzentriere, gemeinsam mit einer Dreierkoalition. Und ich glaube, wir zeigen, dass wir Ergebnisse liefern und das ist wichtig und das wird sich auch schlussendlich auch in Vertrauen, das ist die einzige Chance, dass man in die Politik generell Vertrauen kriegt. Wir sehen ja, wo Politik hingeführt hat, in Gerichtsprozesse, in sonstige Geschichten, die gar nicht lustig sind, manchmal erklären zu müssen. Also ich habe ein anderes Verständnis, ich kommentiere auch nicht, was irgendjemand ein sogenanntes Hoppala oder Nicht-Hoppala hat, mag ich gar nicht werten. Also ich konzentriere mich auf den Bereich als Vizekanzler, diese Regierungsfraktion der Sozialdemokratie zu führen. Wir haben eine Verantwortung, dass diese Regierung auch funktioniert und gleichzeitig konzentriere ich mich natürlich auf die großen Bereiche, die ich ganz persönlich noch verantworte, wie Medien oder auch die großen Bereiche der Kunst und Kultur.
Mhm. Gut, wir werden natürlich weiter darüber berichten. Damit sage ich vorerst Dankeschön für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.